Vom Stallregie-Skandal hin zur elegantesten Motorsportart, die es überhaupt nur gibt. Eine Rennsport-Rundreise mit dem Ravenol Racing Roundup, dem neuen Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk.
Vielen Dank, alle Leute.
Das war Mitch Gotten, ein Seitenwagenfahrer aus England, der an diesem Wochenende in Haunstetten in der Nähe von Augsburg zum 7. Mal Anlauf nimmt, den Titel in der Gespann-Europameisterschaft auf der Grasbahn zu erobern. Mitch Gotten hat einen erbitterten Rivalen aus Bayern, nämlich Markus Venus. Und die beiden haben sich's in Haunstetten so richtig gegeben. Darauf werden wir später noch eingehen in dieser Ausgabe vom Pitcast. Zunächst allerdings ist unser Thema die Rückkehr der Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft aus der Sommerpause. Dort gibt es eine Titelentscheidung bei den Motorrädern und es gibt einen handfesten Eklat bei den Autos. Daniel Sanders gegen Tosha Sharaina, KTM gegen Honda, so lautet das Duell in der Motorradwertung bei der Rallye Portugal. Vierter und vorletzter Durchgang der Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Nach Portugal, dem einzigen Europa-Gastspiel des Rallye-Rät-Weltmeisterschaftsgefüges, geht es noch einmal nach Marokko zur großen Generalprobe auf die noch viel größere Rallye Dakar. Allerdings kann bereits in Portugal, wo die Rallye auch für 2 Tage rüberschwappt auf die andere Seite der Grenze nach Spanien, bereits die Entscheidung in der Motorradwertung fallen. Denn Daniel Sanders aus Australien geht ungeschlagen seit der Rallye Dakar, genau genommen sogar seit Marokko im Vorjahr, in die Rallye Portugal hinein. Ihm reicht deswegen letztlich sogar ein 3. Platz, sollte sein ärgster Verfolger gewinnen, um sich vorzeitig zum Titel zu küren. Darauf allerdings mag sich Daniel Sanders nicht verlassen. Das KTM-Team zieht eine ganz besondere strategische Variante bei der Reifenwahl für diese Veranstaltung, die vom Charakter her völlig anders ist als alle anderen. Und schon im Prolog merkt Daniel Sanders, obwohl er den gewinnt, dass es sehr, sehr schwierig wird, mit diesen Reifen heil über die Distanz zu kommen.
Yeah, it was got off pretty good. We started in some olive fields and some farmland and was pretty dusty at the beginning. It was a lot of no wind and a lot of dust, so just from 2 riders in front of me. So was pretty important to try and get in the rhythm. Felt okay, but you know, day one of the race, you're trying to get up to race pace and go, you know, full send. But it was pretty good until I made a mistake at like 140, 130 and lost like 30, 40 seconds here. So, but just didn't want to lose any more. So, you know, I took my time and just focused on what I needed to do. And then, yeah, we once all the tyres are fried, we went with the motocross style tyre, like a larger knob, not the normal rally tyre. So it's a bit of a risk, but yeah, it worked out well, I think. And we'll see what it can do this afternoon. But yeah, we lost that time and made it back in the last 40Ks. So it was good. We got the pace.
Sie hätten sich für die eher grobstolligen Motocross-ähnlichen Reifen entschieden und damit sei das Risiko von Reifenschäden oder zumindest von einer unbotmäßigen hohen Reifenabnutzung jederzeit gegeben. Anders als bei den typischen Reifen für Marathon- und Wüstenrallies. Das hätte er schon gemerkt im Prolog, als es kein Wind gegangen sei und viel Staub in der Luft gestanden hätte. Da sei es schwerer gewesen, den Rhythmus zu finden. Bei Kilometer 130 hätte er einen Fehler gemacht und irgendwann seien auch die Reifen schon am Ende gewesen auf der kurzen ersten Etappe. Dennoch hat Daniel Sanders zunächst das Geschehen an der Spitze im Griff, bis es dann auf die andere Seite der Grenze nach Spanien hineingeht. Dort ist das Geläuf noch etwas grober und gleichzeitig sind die Tage länger als auf der portugiesischen Seite. Am längsten Tag der Rallye, da verrauchen tatsächlich die Reifen bei Daniel Sanders und der verliert die Führung an Tosha Sharaina aus Spanien. Nur allerdings, um dann zuzuschauen und zuzuschlagen, als Tosha Sharaina auf der Honda seinerseits einen haarigen Navigationsfehler macht. Er verfährt sich, muss einige Ehrenrunden drehen, bis er einen Wegpunkt anfahren kann und verliert dadurch die Spitze wiederum an Daniel Sanders. Auf dem letzten 100 Kilometer kurzen Sprint zum Zielschuss in Richtung Lissabon hat Daniel Sanders so viel Vorsprung, dass ein letztes Anrennen von Tosha Sharaina nichts mehr bringt. Daniel Sanders gewinnt die Rallye in Portugal und ist damit auch der neue Marathon-Rallye-Weltmeister für Motorräder.
Hard work, mate. You just can't give up. I think I've been through a lot of bad times and I know what I need to win and just I don't give up. I keep pushing and working for it and it's just really good to show that it's not just talk, you can back it up. So that's probably the best thing and the best feeling. It's when you can provide after, saying what you can do. It's there's no better feeling than that, I don't think.
Man dürfe nie aufgeben und dürfe gleichzeitig nicht nur daherreden, sondern müsse seinen Worten auch Taten folgen lassen. Das hätte er wieder bewiesen. Er hätte viele Rückschläge hinnehmen müssen, Verletzungs- und anderer Bedingungen geschuldet. Allerdings, er hätte nie den Kopf in den Sand gesteckt und hätte hier bewiesen, dass man nicht nur redet, sondern auch tatsächlich die entsprechende Leistung bringen könne. Das sei der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Daniel Sanders also bereits vorzeitig zum Weltmeister bei den Motorrädern gekürt. Bei den Autos dagegen geht es richtig happig zur Sache. Henk Latekraan aus Südafrika hat die letzte Veranstaltung in Südafrika gewonnen und sich damit nah herangeschoben an Nasser Al-Attiyah, den Titelverteidiger aus dem Dacia-Lager. Und Nasser Al-Attiyah merkt bereits früh, dass er bei dieser Rallye, die ganz besonders gesteckt ist, schwierige Bedingungen vorfindet und nicht auf die Zuverlässigkeit seines noch relativ neuen Dacia Sandrider bauen kann.
Yeah, actually, we start, it was good start, and then after 28 kilometers, we lose completely brakes, and we don't have any brakes until the finish, but we try to manage, we know we are losing time, but okay, the good thing we are here, and now we need to decide, for next 2 days, because I am losing a lot of points, for the championship. Yeah, this is not easy, but okay, we see. We can decide, what we need to do for tomorrow, because tomorrow is very important also.
Nach der dritten Etappe konstatiert Nasser Al-Attiyah, die Bremsen hätten fürchterlich überhitzt und deswegen hätte er ein völliges Bremsversagen im Laufe des Tages gehabt. Das hätte ihn sehr viel Zeit gekostet und die Mechaniker müssten sich etwas einfallen lassen, um diesen Rückschlag auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaftsgesamtwertung noch in Grenzen zu halten. Das schaffen sie, die Dacia-Mechaniker führen eine neue Bremskühlung ein im laufenden Wettbewerb und dadurch hat Nasser Al-Attiyah die Möglichkeit, sogar noch hinten raus eine Etappe zu gewinnen und seine Spitzenposition in der Gesamtwertung der WM vorm Finale zu konsolidieren. Sein Vorsprung auf Henk Latekraan vor Marokko 11 Punkte. Das aber auch nur, weil eine Stallregie bei Toyota nicht greift. Henk Latekraan muss sich zunächst einmal einfinden. Auf den ersten Blick erinnert das Terrain in Portugal an jenes von der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft. Allerdings differenziert Latekraan, der zunächst Mühe gehabt hat, sich zurechtzufinden.
Ja, yeah, es war eine really, really tricky stage. In the beginning it was actually quite nerve-wracking, because I'm not used to all the blind crests and driving these types of road, but then towards the middle started to really enjoy it, and I must say I really enjoyed myself in the car. We started to have a bit of fun, and I mean that's what we're here for, right? So yeah, we had a nice day in the car, really good day. I think it's impossible to have a clean day around here, and especially the way the stages are, so one or two small things, but in general not a bad day.
Die vielen blinden Kuppen, über die man hinwegfliegen müsse, die würde er aus Südafrika so nicht kennen. Und da müsse er erst Vertrauen zu fassen, müsse er es reinfinden. Es hätte ein Weilchen gedauert. Fehlerfrei könne auf diesem Terrain überhaupt keiner fahren. Und erst als er das Vertrauen ins Geläuf gefasst hätte, hätte er auch den nötigen Spaß am Volant gehabt und sei schnell genug gewesen. So schnell sogar, dass sich nach den Problemen von Nasser Al-Attiyah die Rallye über Tage hinweg zu einem Zweikampf entspinnt zwischen Henk Latekraan und seinem Toyota Hilux-Teamkollegen Lucas Moraes aus Sao Paulo in Brasilien. Die beiden liegen um einen Wimpernschlag an der Spitze getrennt, als es hineingeht in die letzte Etappe. Es sind 34 Sekunden, die Henk Latekraan aufholen muss auf Lucas Moraes. Und das Toyota-Team entscheidet sich, im WM-Fight alle Jetons auf den Südafrikaner zu setzen. Henk Latekraan soll vorbeigelassen werden von Lucas Moraes, der allerdings entschließt sich, mitten auf der letzten Wertungsprüfung diese Stallregie in den Wind zu schießen und fährt stattdessen selber auf Sieg. Er baut seinen Vorsprung auf Henk Latekraan sogar noch aus und gewinnt die Rallye. Damit schiebt er sich in der WM-Gesamtwertung bis auf einen Punkt an Henk Latekraan heran. Latekraan einigermaßen ernüchtert darüber, dass Lucas Moraes der Teamorder nicht gefolgt ist und Moraes selbst muss im Ziel erst einmal schlucken.
Yeah, I mean, we dedicate our whole lives to this, to be on this moment and to be fighting for the win. And I know it's hard to not follow team instructions in this sport. I really know. I know this can cost my job. But when you are in this position to win,
You just gotta go for it, and I will never give up. I hope the team is super proud. And I helped Hank in the second stage because he needed the drive shaft. So I gave my drive shaft to him, and so we are 1-2 for the team. And yeah, I'm really happy, really. I fought my whole career to win one of the rounds of the World Championship. It's really hard. The level, we are the best driver in the world, and to be fighting with this level is unbelievable. So yeah, happy for Brazil.
Er hätte sein ganzes Leben, seine ganze Karriere darauf hingearbeitet und viel seines Lebens geopfert, endlich mal einen WM-Lauf für sich und für Brasilien zu gewinnen. Er wisse natürlich, dass es perdu und tabu sei, Teamordern nicht zu befolgen, aber er hätte sich einfach nicht überwinden können. Er hätte doch auch Henk Latecham auf der zweiten Etappe geholfen, als der mit einem Antriebswellenschaden gestrandet sei und seine Antriebswelle gebraucht hätte. Und deswegen sei es nun vielleicht fürs Team auch verständlich, dass er auf die Stallregie gepfiffen hätte und sich hier den Sieg, auf den er so stolz sei, ans Revers geheftet hätte. Er wisse, dass ihn das den Job kosten könne, aber er hätte nicht anders gekonnt. Lucas Moraes also in einem kontroversen Finale. Der Sieger der Rallye in Portugal vor Henk Latecham in der WM-Gesamtwertung führt Nasser Al-Attiyah vor Latecham und Lucas Moraes. Eine der Überraschungen der Rallye, wie schon eine der Überraschungen des ganzen Jahres. Daniel Schröder aus Tedinghausen, ein Privatfahrer mit einem in Südafrika entwickelten Ultimate-Prototypen. Der hat bereits gleich zu Beginn Probleme mit einem Kardanwellensensor und steht deswegen mehr als eine Stunde. Daniel Schröder und sein Beifahrer Henry Karl Köhne müssen lange unter der gleißenden Sonne reparieren. Danach allerdings arbeiten sie sich immer weiter nach vorne bis zu einem Höhepunkt, dass sie einmal sogar Tagessechster werden. Am Ende Daniel Schröder und Henry Karl Köhne auf der 17. Position nach einer sehenswerten Aufholjagd. Wer mehr von dieser Aufholjagd sehen möchte und auch exklusive Einblicke hinter die Kulissen von Schröders Team PS Laser Racing genießen möchte, dem sei unsere Videoreihe zur Rallye Portugal empfohlen. Auf dem Streamingdienst Pitwalk TV auf YouTube haben wir tagesaktuell jeweils alles Wichtige von den Etappen zusammengefasst und dazu noch exklusive Einblicke mit Lisa Buja, der Teammanagerin von PS Laser Racing, hinter die Kulissen von PS Laser bekommen und auch jeden Tag Interviews mit Daniel Schröder über den Fortgang der Dinge. Lohnt sich auf jeden Fall, mal auf YouTube Pitwalk TV einzugeben und dort diesem ganz besonderen Motorsport in Videos, in Wort und Bild zu frönen. Auch für einen anderen Deutschen war die Baja Portugal eine ganz besondere Rallye, nämlich für Timo Gottschalk. Der hat im Januar gemeinsam mit Yazid Al-Raji in einem Toyota Hilux die wichtigste Marathon-Rallye der Welt gewonnen. Ja, die Mutter aller Marathon-Rallyes, nämlich die Rallye Dakar in Saudi-Arabien. Und damit schien es so, als könnten Yazid Al-Raji aus Saudi-Arabien und Timo Gottschalk aus Brandenburg als Beifahrer auch in der Weltmeisterschaft ein gehöriges Wörtchen mitreden. Jetzt allerdings ist die Rallye Portugal für sie das Comeback gewesen nach einer beinahe 5 Monate lange dauernden Verletzungspause. Und auch bei der Veranstaltung in der Nähe von Grandola läuft noch nicht alles rund für Al-Raji und für Timo Gottschalk. Sie haben einmal technische Probleme und sie müssen sich erst langsam wieder herantasten an das Limit. Zu groß noch die Folgeschäden, vielleicht auch zu groß noch der Respekt vor der körperlichen Herausforderung. Am Ende werden die Dakar-Sieger Al-Raji und Gottschalk 17. Und höchste Zeit, Timo Gottschalk mal zu befragen, was denn eigentlich passiert ist. Wo war der Unfall? Wie war der Unfall und wie ist die Genesung verlaufen und wie natürlich erst recht die Rallye jetzt hier in Portugal beim Comeback.
Ja, vor einem knappen halben Jahr etwa in Jordanien beim Baja Weltcuplauf hat es uns in so einen Graben gehauen beim Wegpunktsuchen in der offenen Wüste. Hinter einer kleinen Dünenanhörung war ein recht großer Graben, der nicht zu sehen war. Da sind wir frontal eingeschlagen mit gut 100 km/h und 35 g. Und haben uns beide am Rücken verletzt, also beide Rückenwirbel gebrochen, jeweils wir, also Yazid und ich. Und ich wurde operiert dann, bei mir wurde der Rücken zusammengeschraubt, auf Deutsch gesagt. Bei Yazid ist es konventionell geheilt oder sollte konventionell heilen. Jetzt haben wir eine recht große Pause gehabt von, wie gesagt, knapp einem halben Jahr. Und sind jetzt back in action, würde ich sagen. Jetzt war vor einer Woche, sind wir eine kleine Bacher hier gefahren in Portugal, einfach zu schauen, ob es vom Körper her funktioniert. Das war alles gut. Und jetzt sind wir halt hier den WM-Lauf in Portugal, Spanien gefahren, um einfach uns wieder an den Speed ranzutasten und im Auto wieder das richtige Gefühl zu erlangen, was gut geklappt hat. Wir sind sicherlich nicht hier letzte Rille gefahren. Wir haben halt geschaut, Tag für Tag wieder das Gefühl zu erlangen, den Speed zu finden, was nicht immer einfach war. Portugal war hier echt schwierig. Also eigentlich WRC-Strecken, wilde Strecken, also recht raff, recht eng und winklig. Als Beifahrer musste man genauso viel erzählen, wenn man irgendwelche Pace Notes liest hier. Trotzdem war das Roadbook nicht sehr genau. Es hat viel gefehlt. Es waren sehr viele gefährliche Ecken versteckt hinter irgendwelchen Kuppen. Also es war schon nicht ohne. Daher auch nicht ganz so risikolos hier zu fahren und wir wollten noch nichts nochmal riskieren. Und haben daher eher so die ruhigere Gangart an den Tag gelegt und einfach nur um Kilometer zu fahren uns wieder an den Speed zu gewöhnen, was ganz gut funktioniert hat. Also ein paar Ecken haben wir mal ein bisschen Gas gegeben. Da waren wir auch dann voll bei der Musik, das ging richtig gut und hat uns gezeigt, dass wir es noch können. Müssen wir jetzt einfach nur generell mehr Kilometer fahren. Da sind wir jetzt übernächste Woche wieder in Marokko und dann noch zwei Bachas in Saudi und dann die Dakar. Ich denke, bis dahin sollte alles wieder beim Alten sein, unser Speed wieder da sein. Und ja, wir freuen uns darauf und schauen jetzt, dass wir uns weiter steigern.
Eine andere Art von ganz besonderem Motorsport gibt es diese Woche. Die Speedway-Paar-Weltmeisterschaft, offiziell das Speedway der Nationen, steht in Thorn an der Weichsel auf dem Programm. Speedway-Motorradrennen im Oval ohne Bremsen, eine Hochburg der Polen, aber auch der Dänen, Australier und Engländer. Bei der Paar-Weltmeisterschaft treffen jeweils zwei Fahrer eines Landes auf zwei Fahrer der anderen Nation und sie müssen dann versuchen, jeweils das direkte Duell zu gewinnen und dabei möglichst viele Laufpunkte zu sammeln. Die Deutschen sind mit Kai Huckenbeck, Norik Blödern und der Ersatzfahrer Valentin Grobauer mit dabei und die Deutschen müssen gleich im ersten Halbfinale am Dienstagabend ran gegen harte Konkurrenz. Titelverteidiger England wartet, dazu die Geheimfavoriten Schweden und die Außenseiter aus Lettland. Nur die ersten drei schaffen es, die erste Hürde zu nehmen und ins Finale zu kommen. Die Deutschen werden es schwer haben bei dieser ganz besonders eleganten und auch anspruchsvollen Form von Motorsport. Speedway Paarfahren, das ist so eine Art Synchronschwimmen auf zwei motorisierten Rädern. Ganz besonders schön, ganz besonders ästhetisch anzugucken, wenn man es denn beherrscht, aber auch in der Umsetzung unglaublich schwierig. Darum habe ich mich im Vorfeld mit Sönke Petersen, einem ehemaligen Speedway-Star aus Deutschland, unterhalten, worauf es denn ankommt bei der hohen Kunst des Paarfahrens. Und Sönke Petersen, der mittlerweile in Aurich beheimatet ist, kann dort im Gespräch fürwahr interessante Einblicke in diese ganz besondere Form des Rennsports geben.
Ich finde immer, Paarfahren ist die eleganteste Form des Motorsports überhaupt. Spätestens, wenn man einmal die Amerikaner Kelly und Sean Moran früher gesehen hat, wie die beiden da im blinden Verständnis um die Bahn getickt oder gerauscht sind, dann ist das schon nochmal was anderes als ein Einzelwettbewerb oder ein Mannschaftswettbewerb im Four-Team-Tournament-Style, finde ich. Worauf kommt es denn an, wenn man Paarfahren wirklich zur Vollendung können muss? Muss man das jede Woche gemeinsam fahren? Muss man seelenverwandt sein oder können das auch zwei völlig unterschiedliche Charaktere?
Also du hast vielleicht wahrscheinlich mehr Erfahrung, was Bahnsportgeschichte angeht, aber wenn ich an das schönste und beste Paarfahren denke, denke ich an die Turbo Twins, an Darcy und Chris. Die haben das so perfekt gemacht und da hat man auch gesehen, das ist eine Freundschaft, die kennen sich, die wissen, was der andere macht und das sind, glaube ich, auch eine gewisse Bindung zwischen den Fahrern, die dort ein besseres Verständnis aufbauen, was man halt sonst nicht hinkriegt. Trotzdem ist Paarfahren zwischen jedem Fahrer möglich. Dafür gehört es einfach nur, dass man das Ego runterschluckt manchmal. Und auch Technik. Man muss schon eine gewisse Erfahrung oder auch gut genug sein, das alles umsetzen zu können. Man braucht eine Umsicht, man braucht ein Verständnis fürs Rennen. Aber generell ist es für jeden möglich.
Es fängt ja sicherlich schon mal damit an, wie man sich im Fahrerlager abspricht. Also sprich, wer außen startet, wer den inneren der beiden Startplätze hat, das darf ja untereinander getauscht werden. Wie entscheidet man sowas? Wird das demokratisch besprochen? Gibt es da einen, der sagt, ich bin ein Außenfahrer, wie beispielsweise Kai Huckenbeck einer wäre? Oder wie nimmt eine Mannschaft da taktisch Aufstellung?
Also gewisse Dinge kann man halt auch nicht vorher planen oder besprechen. Selbst ob man jetzt sagt, der eine fährt innen, der andere außen, da muss man so eine richtige oder so eine Spontanität behalten, um dann mit der Situation umzugehen und dann zu handeln. Und sowas wie mit den Startplätzen, eigentlich entscheidet das am Ende der Teammanager. Ich kann selber aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe eine eigene Meinung gehabt, habe den Jungs aber gesagt, hey, möchtet ihr tauschen, wollt ihr, bleibt es so, oft ist es so geblieben. Wenn es jetzt drauf ankam, dann muss man seine Charaktere als Fahrer auch einschätzen können, wo man sagt, hey, es ist jetzt wichtig, dass wir auf jeden Fall 3 Punkte haben und danach entweder gewinnen wir oder nicht. Dann habe ich manchmal auch den starken Fahrer bewusst auf den besseren Startplatz gesetzt und habe dem Schwächeren gesagt, komm, klau dir oder besorg dir, was du dir holen kannst. Das ist aber auch so eine Sache. Wenn sich zwei Fahrer nicht entscheiden können, dann entscheidet am Ende der Teammanager. Also so war es bei mir im Team. Da muss das so gemacht werden. Aber ja, das ist, wie auch gesagt, ein Teammanager und da ist man das Team und entscheidet dort zusammen.
Wie erkennt man während des Fahrens, wo der andere sich gerade aufhält, wo man selbst sich hinorientieren muss und wo man auf keinen Fall hinfahren dürfte, um dem anderen nicht im Weg zu stehen? Sieht man das? Guckt man da schnell links und rechts oder fährt man eher nach Gehör? Denn man hört ja auch unter dem Helm von hinten ein Grollen, ein Brummen des Motors. Ob das näher kommt oder abebbt, also orientiert man nach Gehör oder nach Optik?
Ich glaube, das entscheiden die meisten Fahrer für sich. Ich war ein Gehörtyp, weil das Umdrehen, das ist zwar nicht so schlimm, aber es klaut einem dennoch den Fokus und ich wollte niemals dem Fahrer hinter mir zeigen, dass ich mich gerade um ihn kümmere, dass ich mich umgucke oder dass ich ihn suche. Da muss man auf sein Gefühl vertrauen und man hört die Jungs eigentlich auch oder man spürt, ob einer dabei ist oder nicht. Und ja, wie entscheidet man sich? Es ist eigentlich ist der erste von den beiden im Team, je nachdem, wie halt auch die Konstellation ist, wenn man gerade auf 2 und 3 ist, dann fährt der erste die Linie und der zweite reagiert drauf und macht dann die andere Seite zu. Dann kommt es darauf an, ob der erste gerade merkt, dass er, also der vordere des Teamfahrers, ob der merkt, dass er einen Moment hat, um nach vorne aufzuschließen oder ob man sagt, ey, wir verteidigen hier die Situation. Dann wird der erste Fahrer auch langsamer und man macht die Eingänge dann halt wirklich auch zu und gibt dem letzten Fahrer keine Chance mehr, irgendwo Freiraum zu haben, Speed aufzubauen oder zu überholen.
Wie weit muss man die Abstimmung da aufeinander einstellen? Also wenn man außen fährt, braucht man klarerweise ein anderes Setup als jemand, der innen die Kurve kratzen möchte. Was gibt es da für Kompromisse zu machen?
Also beim Setup, da würde ich nicht allzu große Kompromisse machen. Da geht jeder den Weg, den er gerne verfolgt oder den er favorisiert. Nehmen wir Kai dazu. Kai hat immer gerne, auch wie ich, ein schnelles Motorrad gehabt, also doch länger übersetzt, schneller übersetzt. Und damit muss man dann halt eher umgehen. Also wenn man Kai einschätzt, Kai, wenn der freie Fahrt hat, dann kann er den Speed aufbauen. Ist er jetzt Dritter oder Vierter, ist es schwierig, mit so einem Motorrad an jemanden ranzufahren, generell den Schwung aufzubauen, dann ist es halt schwierig. Da müsste man halt gucken, ob man dort Kompromisse eingeht, je nachdem, ob er stark genug ist, seine Punkte zu holen oder auch nicht. Aber generell kommt es dort mehr auf das Fahren wirklich an, weil das kann man kompensieren durch seinen Fahrstil oder durch die Linienwahl. Das geht aber.
Das eine ist ja schön, die Bahn quasi in Raumdeckung zu nehmen, wenn man auf den ersten beiden Plätzen fährt und dann ist der eine innen, der andere außen und man macht sich so breit wie ein Möbelwagen, dass die Hintermänner nicht mehr vorbeifahren können. Das ist sicherlich die vergleichsweise einfachere Form des Paarfahrens, oder?
Das ist natürlich der Idealfall, wenn es so ist. Und dann kann man seine Position noch ausspielen. Dann, ja, was soll ich sagen? Dann freut man sich immer, das 5:1 nach Hause gebracht zu haben.
Von außen betrachtet sieht das andere immer noch ein bisschen nach mehr hoher Kunst aus, nämlich wenn einer vorne liegt und den anderen nach vorne holen möchte, so sich auf der Bahn zu positionieren, dass man, sagen wir mal, der eine ist Erster, der andere ist Dritter, dass der Führende den Zweitplatzierten hinter sich quasi in eine Falle lockt, einbremst und so dafür sorgt, dass der eigene Teamkollege auf Rang 3 am zweitplatzierten Gegner vorbeifahren kann. Wie funktioniert sowas? Wie orchestriert man sowas?
Ja, da kommst du jetzt zur wirklichen Arbeit des Paarfahrens oder dort, wo man auch sieht, ob jemand Paar fährt für das Team oder auch nicht. Wenn ich jetzt die Konstellation habe, dass einer auf 1 ist und der nächste auf 3, würde ich das mit dem Einbremsen nicht unbedingt riskieren, weil wir haben schon ein 4:2 und wir gehen dadurch nur ein wirkliches Risiko ein. Es ist jetzt aber so, dass der eine auf 2 ist und der zweite Vierter, dass wir wirklich nur 2 Punkte holen und wir ein 3:3 aber brauchen. Dann würde ich das Risiko auf jeden Fall eingehen, dass wir den letzten einbremsen. Das ist, um ehrlich zu sein, keine saubere Art, aber die ist möglich. Und ja, dann kommen wir auf Geschick, Verständnis und auch gewisse Kompromisslosigkeit, die man dabei haben muss. dazu zu ergänzen, wie man sowas angeht. Ja, man guckt, wo der Fahrer, wenn ich jetzt Zweiter bin und weiß, ich muss den Letzten jetzt einbremsen, dass mein Teamkollege noch drankommt, dann kessel ich ihn eigentlich so gesehen ein. Eigentlich greift er irgendwann innen an, dann mache ich innen zu und dann fahre ich ihm so doll vor die Karre und nehme eigentlich Gas raus, dass er auch nicht weiß, wo er hin soll und auch Gas wegnehmen muss. Und meistens bringt man die Leute damit ziemlich aus dem Konzept oder nimmt ihnen das Momentum weg, dass er dort weiter mit angreifen kann. Und ja, somit kann der letzte Fahrer aufschließen. Also eigentlich verlangsamt man doch ziemlich weit und je nachdem, wie doll man es halt auch betreibt, kann man den Fahrer auch aus seiner Linie mit rausnehmen.
Dabei dürfte ja sicher auch die Gefahr bestehen, dass man dann selbst zu viel Speed rausnimmt, dass man sich quasi weitwund schießt durch Bummeltempo und dann der zweitplatzierte Gegner an einem selbst vorbeigeht. Wie schätzt man sowas ein? Wie kann man sowas vermeiden, dass man da in die eigene Falle läuft und sich quasi ein Eigentor schießt?
Also ich muss ehrlich gesagt sagen, es geht, wenn man weiß, dass die Fahrer gut sind und auch das Ziel verfolgen, fürs Team zu fahren. Man muss sagen, ich bin mit René Dennis in Berghaupten mal ein paar Rennen gefahren und das war unser erstes, dass wir zusammengefahren sind und das war schon wirklich eine Demonstration, wie wir es dort gefahren haben. Natürlich, weil wir uns auch so verstanden haben, aber weil wir beide auch wirklich auch für uns gefahren sind. Und von daher muss ich sagen, wenn die Jungs wollen, können sie es auch machen. Kommt sicher immer noch darauf an, wie gut bist du an dem Tag? Also hast du Speed oder hängst du wirklich hinten dran und kämpfst eher mit dir selber, den Anschluss zu halten? Oder hast du was im Hintern oder was in dem Ganter, der dich nach vorne bringt und kannst mit was arbeiten? Das muss natürlich schon gegeben sein, aber am Ende, wenn die Jungs auf sich achten und sagen, ey, wir verfolgen hier ein Ziel, dann ist das möglich. Dazu möchte ich noch einwerfen. Es kam mir nämlich noch letztens die Situation vors Auge, als das polnische Ligafinale war. Und ich glaube, Czerniak war es, der Robert so doll eingebremst hat, dass der zweite Fahrer auch noch mit durchkam. Und da habe ich gesagt, Robert, eigentlich darf dir das nicht mehr passieren. Das muss man riechen, wenn du eingebremst wirst. Dann muss man halt einmal in den sauren Apfel beißen und einmal lupfen, dass du an dem Fahrer vorbeikommst und wieder die Außenlinie nehmen kannst. Aber da hat er sich echt eine Runde einbremsen lassen, was ich nicht gerechnet habe mit unserem Rambo Lambo.
Wie kann man denn ganz praktisch erklärt so eine Mauer aufbauen, so einen Beton anrühren? In der Formel 1 oder auf der Rundstrecke würdest du es ja machen, indem du mal kurz in der Kurve nochmal auf die Bremse tappst und so den Hintermann out of shape bringst, also in die Bedrulle bringst. Im Tourenwagen auch. Das scheidet bei euch logischerweise aus, mangels Bremse. Und man kann ja auch sicherlich nicht einfach nur das Gas zumachen, weil dann die Motorbremse dermaßen reinhaut, dass es die Maschine gerade zieht. Also muss man schon den Drift früher einleiten oder stärker driften und noch einen kleinen Hüftschwung machen, dass das Hinterrad so ein bisschen einhakt. Wie macht man das tatsächlich praktisch? Wie dosiert man das?
Ja, Norbert, da stellst du eine ganz wichtige Frage, weil ich glaube, das Verständnis haben nicht ganz so viele. Und ja, auch mit einem Speedway-Motorrad kann man bremsen. Das ist jetzt nicht so, wie du es beschrieben hast, mit einer wirklichen Bremse, wo man halt nochmal so eine Gefahrenbremsung einführt oder halt das dreckige Bremsen, wo man jemanden auffahren lässt, wie wir es in der Formel 1 auch schon gesehen haben. Aber es ist sogar zum Teil bei meinem Unfall so passiert. War Zweiter, habe den angegriffen mit so einem Überschuss und ich wusste, innen wird eine Lücke frei sein, die aber nur halb offen war. Und er hat halt innen die Lücke zugemacht und so weit zugemacht, dass er abgeknickt hat und Gas weggenommen hat. Und ich kam mit so einem Überschuss an, dass man, ja, man rechnet das so ein bisschen mit ein, wie doll es halt knallen kann oder wie doll ich dem anderen den Schwung rausnehme. Aber das war so doll, dass ich ihn damit halt schon über den Haufen gefahren habe. Und ja, ich sag Fahrer, die dort mitgefahren sind, wie bei mir auch, die kennen solche Situationen. Das war nur in dem Punkt einfach zu doll, weil man kann mit diesen Motorrädern bremsen. Ich fahre wirklich in die Kurve rein, leg den um, stell den an und dann nehme ich das Gas raus. Diese Motorbremse, die kommt erst so spät. Wir haben so eine Drehzahl dabei, dass das eigentlich nicht ganz machbar ist. Aber wir verzögern dadurch so doll, dass der hintere Fahrer einfach wirklich auffährt. Und wenn der die Berührung vermeiden möchte, dann geht der ganz vom Gas und geht geradeaus. Das kann man so im Juniorenbereich machen, da sieht man es dann auch noch häufiger. Wenn man das mit den Profis macht, dann weiß man, die schieben einen an und dann rechnet man damit, wie doll wird das. Ja, also man passt es an und bei mir hat es nicht mehr gepasst, aber man kann solche Barrieren, wie du es beschrieben hast, kann man wirklich aufbauen. Also das Zumachen ist möglich mit unseren Motorrädern. Ich sage mal, ich klemme dir das Motorrad unter den Arm. Ja, man kriegt das aber hin. Man steht wirklich mehr in der Raste, legt das Motorrad um und verzögert, indem man Gas wegnimmt und erst spät wieder Gas aufmacht und innen die Tür wirklich zuschmeißt. Nicht zumacht, sondern zuschmeißt. Und das erleben wir auch bei uns. Habe ich es letztens erst gesehen bei den kleinen Junioren. Und ja, ich finde, das hat was mit Rennenfahren zu tun, ob ich mich darauf einlasse oder nicht und wie weit ich dort mitgehe. Es ist auf jeden Fall machbar.
Muss man versatil sein, wie es so schön heißt? Muss man vielseitig sein, um ein guter Paarfahrer zu sein? Oder reicht es, wenn man konsequent immer zum Beispiel außen oder zum Beispiel innen fahren kann? Kann der andere sich dann so darauf einstellen, dass das Paar funktioniert? Ich frage deswegen, weil ja Dan Bewley im vergangenen Jahr beim Finale bewiesen hat, dass er ganz plötzlich einen Linienwechsel vorgenommen hat und dadurch letztlich die Goldmedaille für England eingeheimst hat. Also nur starr auf einer Linie zu paaren, funktioniert ja selbst im Paarfahren nicht.
Also ich glaube, man muss generell vielseitig sein, um ein guter Fahrer zu sein. Und auch nur die guten Fahrer werden das können. Und deswegen sehen wir sie da ja auch, die innen wie außen fahren. Auch wenn ich es favorisiere, jetzt außen zu fahren, wenn dort die Linie an dem Tag einfach nicht schnell ist, dann kann ich das mögen, wie ich will. Dann muss ich halt auch mich mit auf die anderen Linien einstimmen. Und ja, ich glaube, das macht es am Ende auch aus, wie vielseitig und wie gut das Team ist, die einzelnen Fahrer darauf zu achten, wo es schnell ist, wo Platz und wo Lücke ist und wo man auch Lücken zumacht. Der Erste guckt meist, dass er nach vorne kommt und der Zweite guckt, dass er die Ecken zumacht. Ich glaube, da spiegelt sich ein gutes Team wieder. Da kommt es dann wirklich eher drauf an. Und dass man sagt, ey, ich fahre generell einfach immer nur außen. Ich würde ein Rennen niemals vorher gerne so festschreiben, weil man einfach viel zu spontan auf Reaktionen oder auf Situationen reagieren muss.
Was ist das Schwierigste an der Paarfahrerei?
Also ich glaube, das Schwierigste am Paarfahren ist es, das Paarfahren überhaupt erst möglich zu machen. Also wir brauchen zum Paarfahren ein Team auf der Bahn, wo beide schnell genug sind. Es bringt nichts, wenn der erste Fahrer auf den zweiten warten will, aber der leider nicht schnell genug ist, um überhaupt mit bei der Musik zu sein. Dann fährt man von vornherein kein Paar. Dann guckt man nur, dass man so viele Punkte kriegt, wie es geht. Und ich glaube, es entscheidet sich dann auch immer im Lauf, wie die Situation dann halt auch ist. Außer man guckt halt fürs Team, wie viele Punkte möglich sind. Und danach reagiert man. Und ich glaube, das macht am Ende den entscheidenden Punkt aus für das Team, wie gut man ist oder wie halt auch nicht.
Wenn ein Ersatzfahrer eingewechselt werden muss, wie schnell kann der sich reinfinden ins Paar hinein?
Ja, da sprichst du halt was an. Da weiß man manchmal nie, wie man es halt richtig macht. Bringe ich einen Reservefahrer erst im den zweiten, dritten oder vierten Durchgang, dann hat sich die Bahn auch manchmal schon so sehr verändert, wo der Fahrer wirklich auch Erfahrung braucht oder halt auch eng mit den Jungs sprechen muss, wie weit sich die Bahn verändert. Und das ist immer noch ein Schuss ins Blinde, so gesehen, ein bisschen, mit welchem Setup du dann rausgehst. Andersrum möchtest du deinem Fahrer schon nach dem ersten Lauf sofort rausnehmen und sagen, du kriegst keine zweite Chance. Manchmal ist es besser, da muss man auch mit den Jungs reden und sagen, ey, das kommt dir nicht auf euch heute an, sondern auf die beste Leistung, sei ehrlich, weißt du, wie es besser wird oder nicht? Ja, da kommt es, glaube ich, dann wirklich meistens eher drauf an. Und generell ist es damit nicht das Problem, ob er in das Team mit reinkommt, weil dafür haben die Jungs, auch unser Team, genug Verständnis und auch genug Fähigkeiten, das zusammen fahren zu können. Ich glaube, da kommt es eher drauf an, wie gut kommt der Reservefahrer mit ins Rennen.
Deutschland ist gleich am ersten Abend dran und es ist nicht unrealistisch zu fürchten, dass die Deutschen ausscheiden gegen die favorisierten Engländer, gegen die Schweden und gegen die Letten, die eine verschworene Gemeinschaft bilden. Am zweiten Tag gibt es dann ein höchst spannendes Halbfinale mit den Australiern, den Franzosen, den Dänen, die mit zum Favoritenkreis gehören, den Argentiniern, die die weite Reise auf sich genommen haben als Exoten und den Finnen. All das ist zu verfolgen auf Eurosport 2 live im Fernsehen, lohnt sich mit Sicherheit, sich das anzugucken, und wir werden das auf der Internetseite bahndienst.com auch in aller Ausführlichkeit analysieren. Speedway-Paarfahren ist die hohe Kunst des eleganten Motorsports, eine echt exotische, aber unglaublich sehenswerte, unglaublich ästhetische Form, Rennsport zu zelebrieren. Ich kann es nur jedem empfehlen, der sich bis dahin nicht damit beschäftigt hat. Guckt euch an, was das Paarfahren so reizvoll macht. Ihr werdet ihm genauso erlegen sein, wie ich es bereits seit meiner Kindheit bin. Eine andere Form des Bahnsports gab es in Haunstetten in Augsburg. Markus Venus gegen Mitch Gotten. So lautet das Duell um den Titel in der Seitenwagen-Europameisterschaft. Die beiden Gespanne haben ihre Vorrunden auf der Bahn bei Augsburg jeweils ungeschlagen überstanden. Und im Finale geht es dann so eng zur Sache auf einer Bahn, die kaum Überholmanöver zulässt, dass in der ersten Kurve gerempelt und geschubst wird. Gleich dreimal muss der Schiedsrichter die Starts abbrechen, weil es zu eng zur Sache gegangen ist in der ersten Kurve. Einmal liegt Mitch Gotten vorne, einmal Markus Venus und im entscheidenden dritten Anlauf kann sich Markus Venus durchsetzen. Markus Venus, der amtierende deutsche Meister, wird erneut Grasbahn-Europameister vor Mitch Gotten aus England, der zum 7. Mal am Titel vorbeischrammt. Auch zur Gespann-Europameisterschaft aus Haunstetten werden wir in Kooperation mit Bahndienst.com und mit Enisa Racing noch ein Video auf dem YouTube-Channel Pitwalk TV aufbereiten und hochladen im Laufe der Woche. Und auch das lohnt sich mit Sicherheit anzugucken. Danach geht es dann bei uns weiter mit der Aufmerksamkeit auf die Formel 1 in Singapur und die nächste Station der Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft in Marokko. Freue ich mich schon ganz besonders darauf, vor allen Dingen auf Letztgenanntes. Aber jetzt tauchen wir zunächst einmal gemeinsam ein in die faszinierende Welt des Speedway-Paarfahrens mit dem Speedway der Nationen und der deutschen Nationalmannschaft in Thorn an der Weichsel. Ich hoffe, wir lesen voneinander auf bahndienst.com. Ich hoffe, wir sehen uns auf Eurosport 2 und wir hören uns dann bei den künftigen Episoden von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.